Moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe im Juli von unserem Vertriebsansatz PowerShot. Nico ist wieder am Start. Moin, Nico.
Moin.
Ja, und wie letzte Woche schon versprochen, geht es heute um die Rolle des Vermittlers, also von dir und von euch in dem neuen, ja, Umfeld, was die Naturgefahren angeht. Und wir wollen auch über die größten Irrtümer in diesem Bereich sprechen. Und ja, Nico, ich überlasse dir mal an der Stelle das Wort.
Ja, gerne. Vielen Dank, Thorsten. Genau, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen das angeteasert, auch so einen kleinen Schwenker gemacht über den großen Teich. Jetzt gucken wir einmal bei uns vor Ort. Deutschland im Herzen von Europa sozusagen war ja in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder von Naturkatastrophen betroffen, in der Regel schwere Hochwasserereignisse, aber im Verhältnis zu anderen Ländern auch außerhalb Europas doch eher selten. Das wird sich ändern. Da sprechen Versicherer, Meteorologen, Klimaforscher eigentlich eine eindeutige Sprache. Und insofern müssen wir uns darauf einstellen. Und das tut die Assekuranz ja ein Stück weit schon. Es gibt gerade massive Veränderungen, wenn wir uns die Prämienentwicklung anschauen der letzten Jahre, aber speziell auch im Elementarbereich, passiert da gerade eine ganze Menge. Die Pflichtversicherung droht quasi diese Legislaturperiode irgendwie umgesetzt zu werden. Viele Fragen sind da noch offen. Aber wir Vermittler, auch speziell Makler, wir sind schon Schlüsselakteure, wenn man so will. Wenn es um die Beratung geht, wir kennen unsere Kunden, wir kennen die Risiken, wir können aufklären, wir können Versicherungsschutz vermitteln, wir können aber als Risikomanager eben auch ein bisschen mehr noch tun. Und das ist so unser Ansatz, das Thema Präventionsberatung, auch Multiplikatorrolle anzunehmen und auch aufzuklären über die verschiedenen Risikobereiche. Und die Situation in Deutschland ist schon sehr unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt natürlich Bereiche und Lagen, die sind dicht bebaut, speziell an den großen Flüssen in Deutschland. Dann gibt es aber auch Lagen, da ist nicht viel Bebauung, da ist eben das Risiko etwas anders, wie zum Beispiel in Amerika, wo allein in Florida 18 Millionen Haushalte in einem Hochwassergefährdungsgebiet leben. Das ist natürlich im Verhältnis zu Deutschland, wir haben 19 Millionen Wohngebäude insgesamt, doch eine andere Dimension. Aber wir spüren ja auch im Norden Sturmflut, in Mitteldeutschland, letztes Jahr in Süddeutschland die verheerende Flut, was Milliarden gekostet hat. Und die Vermittler an der Stelle haben eben die Möglichkeit, auch da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und da gibt es immer so Irrtümer, die immer wieder so zur Sprache kommen, wo Kunden der Meinung sind, sie brauchen diesen elementaren Schutz nicht. Und das ist zum Beispiel immer der Punkt, dass gesagt wird, viele Häuser sind gar nicht versicherbar. So, das stimmt so nicht. Fakt ist, dass 99% aller Immobilien Stand heute versicherbar sind und zwar relativ einfach, weil da auf Zürst abgestellt wird. Nur die wenigsten Objekte sind, sag ich mal, in Zürst 3 oder 4 in ausgewiesene Überschwemmungsgebieten. Sprich, die meisten können relativ einfach an Versicherungsschutz kommen. Das ist in Amerika inzwischen ganz anders. Da gibt es inzwischen staatliche Erstversicherungen, weil die privaten Sachversicherer viele Hausbesitzer ablehnen. Soweit ist das bei uns noch nicht. Bei uns wird ein bisschen genauer geschaut in den nächsten Jahren, sicherlich was das Thema Starkregenzonen angeht. Das wird sicherlich eine andere Dynamik bekommen und auch Einfluss nehmen. Aber die meisten Alttarife zum Beispiel, die kennen nur CIRS 1 bis 4 und da sind die meisten Objekte also versicherbar. Und deswegen ist das eigentlich kein Hindernisgrund. Und auch wenn ein Objekt schon mal schadenbelastet war, also sprich ein größeres Elementarereignis erlebt hat, sind auch diese Objekte nach unserer Erfahrung immer noch versicherbar. Sicherlich zu anderen Konditionen, anderen Selbstbehalten und vielleicht wird auch mal ein bisschen genauer geschaut. Aber auch da ist das mit einer vernünftigen Risikoanalyse, sage ich mal, für uns kein Problem, diese Objekte zu versichern. Und dann gibt es auch noch so Irrtümer, die sind natürlich so Klassiker nach dem Motto, bei uns um die Ecke, da fließt kein Bach, kein Fluss. Ja, hier kann ja gar nichts überschwemmen. Das ist natürlich auch ein Irrglaube, weil viele Starkregenereignisse lokal ja weit weg von Flüssen passieren können. Also theoretisch kann überall was passieren.
Die Wolken kommen überall hin,
Und insofern ist das kein Hindernisgrund. Auch was das Pricing angeht, dass es ja alles viel zu teuer ist. Also ein Elementarschadenbaustein kostet in der Regel 15 bis 20% der Gebäudeprämie mehr. Die Prämien entwickeln sich natürlich da auch dynamisch, aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt, bei uns ein vollwertiger Versicherungsschutz für ein Einfamilienhaus mit Elementar, mit allen modernen Bausteinen, da liegt man so bei roundabout 700, 800 Euro. In Amerika zahlt der Hausbesitzer $8,000 für die gleiche Deckung. Ja. Und das ist, also wenn man das mal so sieht, im Verhältnis auch zu einer Kfz-Versicherung, wenn wir über Vollkaskoschutz sprechen, dann doch relativ günstig. Immerhin ist das Haus die größte Investition, zumindest dem Normalsterblichen in seinem Leben.
Hast du da spontan, fällt mir jetzt spontan eine Frage, hast du einen spontanen Vergleich zu den Schadenwahrscheinlichkeiten Kfz, Vollkasko und Elementarschaden bei Gebäuden?
Naja, also die Durchschnittswahrscheinlichkeit ist sicherlich ein Vielfaches höher beim Kfz-Schaden. Das bedingt natürlich auch die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge.
Ja, klar.
Das sind ja deutlich mehr als 19 Millionen Wohngebäude. Aber wir haben ja in Deutschland schon gute Erfahrungswerte. Ne? Also wenn wir wissen, dass 1 Million Leitungswasserschäden zum Beispiel jedes Jahr passieren, ne, bei 19 Millionen Wohngebäuden und das mal ins Verhältnis setzen zur Kfz-Schadenstatistik, da würde ich mir dann noch eher mehr Sorgen machen um mein Auto. Aber das Klima verändert sich und Fakt ist ja auch, dass 50% aller Hausbesitzer in Deutschland eben noch nicht diesen Schutz haben. Und das hat ja Gründe. Ja. Häufig fehlt da irgendwas Risikobewusstsein. Und da kommt der Vermittler eben wieder ins Spiel, weil er eben aufklären kann und auch diesen Versicherungsschutz aktiv anbieten sollte. Ne? Und ein Irrtum, ein letzter nochmal, vielleicht an der Stelle, es gibt auch welche, die sich immer auf den Staat verlassen, nach dem Motto, und die auch glauben, dass der Staat zuständig und verantwortlich ist für den Schutz meines Hauses. Und dem ist eben nicht so. Ich bin als Hausbesitzer schon selbst verantwortlich. Entweder indem ich mich eben dagegen versichere oder anders vorsorge in Form von baulichen, technischen Schutzmaßnahmen. Und die halt sich nur auf den Staat verlassen, der ja nun auch immer, auch große Not hat, wenn es da um die Haushaltslagen angeht in einigen Bundesländern. Ja. Deswegen ist der Ruf nach einer Pflichtversicherung ja auch so groß, weil die Hoffnung besteht, man verteilt das Risiko dann um auf die Assekuranz und ist das so los. Das ist natürlich auch ein Irrglaube, weil ja nicht nur Wohngebäude betroffen sind von großen Kumulereignissen, sondern vor allem auch Infrastruktur und Gewerbe. Ja. Und insofern ist Versicherungsschutz zwar wichtig, aber eben auch nur ein Teil eines ganzheitlichen Risikomanagements sozusagen.
Ja, okay. Ja, spannend. Also wir haben ja auch, ich komme gerade nicht auf die Folgennummer, aber wir haben ja mal mit dem Malte Glasmacher, der war ja damals als Versicherungsmakler und privat von dem Ahrtal-Hochwasser betroffen und hat auch wirklich eine spannende Geschichte dazu erzählt. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber ja, einfach mal in unserem Feed nach Malte Glasmacher suchen, dann findest du die Folge.
Ja.
Das war wirklich interessant, weil er natürlich auch von Fällen berichtet hat, die bei ihm teilweise auch versichert waren und dann mal gut, mal schlecht abgewickelt wurden. Dann gab es Menschen, die hatten gar keinen Schutz oder nur wenig Schutz oder wie auch immer oder einen falschen.
Ja.
Also es ist schon spannend.
Auch die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und da konnte man nur glücklich sein, wenn man richtig versichert war. Weil dann ging es schnell. Natürlich, der Wiederaufbau ging nicht schnell. Ja, und Versicherung leistet natürlich erstmal, sag mal, Vorsorge. Also die müssen ja irgendwo unterkommen. Da geht's ja schon los. Ja. Wo kommen die unter? Wer bezahlt das? Also diese Erstmaßnahmen, da ist die Versicherung schon schneller als der Staat, wo erstmal Formulare ausgefüllt werden müssen, irgendwelche Soforthilfen vielleicht ausgezahlt werden, aber alles danach dauert ewig. Und das ist auch das Problem bei denen, die eben keinen Versicherungsschutz haben, die dann trotzdem wieder aufbauen möchten. Das dauert halt mehrere Jahre teilweise. Und die versichert waren, wir hatten auch einen großen Kunden, der betroffen war, Gesamtschadenhöhe 1,2 Millionen. Also der hat komplett neu gebaut und das war dann innerhalb eines Jahres dann auch erledigt. Natürlich, die Rahmenbedingungen sind schwierig. Wenn die Infrastruktur nicht vorhanden ist, dann kommen da auch keine Bagger und Bauunternehmen so schnell ran. Aber man kann schon sagen, dass die halt den Versicherungsschutz genießen, immer im Vorteil sind gegenüber einem, der sagt, ich verlasse mich drauf, dass der Staat schon das in die Hand nimmt. Ja. Also da geht es um Eigenvorsorge und um Eigenverantwortung.
Ja, gutes Stichwort, denn nächste Woche sprechen wir über Prävention und Fördermaßnahmen, die dort eine Rolle spielen können. Und damit verabschieden wir euch wieder jetzt in eine hoffentlich gute Woche für euch und sagen bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.